Also was wir aktuell sehen ist, dass Content, der neu ist oder zumindest ein neues Veröffentlichkeitsdatum hat, sehr, sehr schnell zitiert wird. Ein Beispiel für einen Kunden: Wir erstellen Texte auf externen Webseiten und wenn sie von den KI-Systemen zitiert werden, dann ist das häufig innerhalb des nächsten Tages oder maximal innerhalb von 2 Tagen. Das ist wieder komplett anders, als wir es aus dem SEO kennen. Wenn du morgen eine Webseite live stellst, kann es sein, dass du am Tag danach sofort zitiert wirst. Aber, und das ist jetzt der große Knackpunkt, ich weiß nicht, wie lange du dort zitiert wirst. Die Maßnahme vermutlich aktuell wäre, wir müssen Content regelmäßig aktuell halten oder sogar neuen Content erstellen.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung und AI von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bosek und AI ist nicht nur relevant innerhalb von Unternehmen, nein auch für Unternehmen, denn viele Menschen finden neue Produkte und Services über Suchmaschinen. Und Google ist die größte Suchmaschine weltweit, aber jetzt kommt AI und sorgt für Aufruhr. Google spielt immer mehr durch AI erstellte Antworten direkt in den Suchergebnissen aus und ChatGPT nimmt Google auch noch obendrein Nutzer weg. Also Heerscharen von Vertrieblern cold-callen sich gerade durchs Land und wollen Optimierung verkaufen, damit mein Unternehmen und meine Produkte besonders häufig von ChatGPT oder Gemini vorgeschlagen werden. Was ist da wirklich dran? Wie groß ist dieses Generative Engine Optimization? Das ist, glaube ich, das Wort, auf das man sich jetzt geeinigt hat. Wie groß ist das? Was bringt es? Und natürlich auch, wie funktioniert das? Und ich würde mal sagen, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das weiß vielleicht niemand besser als unser heutiger Gast Magdalena Muß. Sie ist Mitgründerin und Geschäftsführerin bei Klarneo aus Berlin. Magdalena, danke, dass wir jetzt eine kostenlose Coaching-Session von dir bekommen zum Thema, wie werde ich 2026 am besten gefunden? Herzlich willkommen.
Ja, hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung.
Klarneo, was macht ihr, was habt ihr vor GeoGeo gemacht? Woher kennt man euch?
Ja, Klarneo wurde 2027 gegründet. Wir sind mit Sitz in Berlin eben eine Marketingagentur, Fokus lange Zeit nur auf SEO und auf Content-Marketing und jetzt in den letzten 1,5, 2 Jahren dann auch auf Geo oder Geo, je nachdem, wie man es aussprechen mag.
Habe ich falsch zugehört oder hast du gesagt, ihr wurde 2027 gegründet?
Oh, sorry. Nein, 2017 natürlich. Wir sind noch nicht in der Zukunft.
17, okay, dann ist gut. Also, aber die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht null, dass ich mich verhört habe. Also genau. Okay, also 2017 gegründet und ja, das ist ja schon 9 Jahre her. Und bisher habt ihr auch viel SEO gemacht.
Ja, sehr viel SEO, genau, in allen Bereichen.
Wie groß seid ihr? Was sind so typische Kunden, für die ihr arbeitet?
Wir sind jetzt ungefähr, also wir sind aktuell 65 Leute. Wir arbeiten für unterschiedliche Arten von Unternehmen. Früher war es viel Startup. Ich würde sagen, unsere Unternehmensstruktur hat sich ein bisschen älter geworden. Also viele KMUs, aber auch DAX-Konzerne, große Brands, ohne speziellen Fokus jetzt auf einen bestimmten Themenbereich.
Ja, älter werden wir alle. Dieses SEO-Business oder Online-Marketing-Business ist ja auch eins, in dem Gesichter immer wieder auftauchen. Ich glaube auch euer Gründungsteam und Gesellschafterteam, das kennt sich schon aus 2, 3 Firmen davor, ne?
Ja, das stimmt. Also wir im Geschäftsführerteam, also mit Matthäus und Martin, habe ich davor schon zusammen in einer Firma gearbeitet, bei AKM3, dann Performix. Daher kenne ich auch André und Mike und Kai, die unsere Gesellschafter sind. Also wir sind schon lange zusammen beruflich unterwegs.
Ja, Grüße gehen raus. André und Kai kenne ich ganz gut. Okay, verstehe. Genau, also dieses SEO-Thema war immer ein Thema, wo Google versucht hat, nicht zu viel zu erzählen, wie das wirklich funktioniert und man so ein bisschen ausprobieren muss. Und die Leute, die es irgendwie am besten verstanden haben, die konnten dann Geld damit verdienen, indem sie andere Leute beraten und Tipps geben. Jetzt passiert sowas wieder, ne? Man muss wieder einen komplett neuen Marketingbereich durch Trial and Success versuchen rauszufinden.
Ja, total. Und das ist ja auch das Spannende daran, dass man jetzt eben wenig Regeln oder Prozesse vorgegeben hat bisher im Bereich Geo. Wir müssen uns ganz viel erarbeiten, wir müssen viel testen, wir müssen Sachen ausprobieren. Ja, und dann einfach schauen, was funktioniert und was vielleicht auch nicht funktioniert.
Jetzt habe ich schon Geo erwähnt. Das steht für Generative Engine Optimization. Hört sich ein bisschen ähnlich an wie SEO. Du hast, glaube ich, nicht nur gelebte Expertise dadurch, dass du ein Unternehmen führst und ihr Unternehmen dabei helft, sondern du hast jetzt auch noch ein Buch geschrieben. Gib uns doch bitte mal eine kurze Einführung in das Thema Geo. Was muss ich auf jeden Fall wissen, in 2-3 Minuten zusammengefasst?
Okay, ich versuche mich kurz zu fassen. Genau, also es geht darum, dass ich als Unternehmen oder Person oder generell eine Entität in den Antworten von den KI-Systemen sichtbar wird. Sichtbar heißt, dass ich dort erwähnt werde, also eine Mention bekomme oder zitiert werde, eine Citation bekomme. Und um das zu schaffen und zu erreichen, muss man eben verschiedene Maßnahmen umsetzen. Die sind zum Teil relativ ähnlich mit dem, was wir im SEO machen. Also gerade wenn es darum geht, die Webseite technisch zu optimieren oder auch Content zu erstellen und auch zu optimieren, dann ist es sehr eng mit dem verbunden, was wir im SEO machen. Und SEO ist dann die Grundlage für das, was wir im GEO machen müssen. Und dann gibt es andere Bereiche, wie zum Beispiel das Monitoring, die Erfolgsmessung, aber auch generell sich eine Strategie zu erarbeiten. Da sind die Überschneidungen dann nicht mehr ganz so groß, eben weil wir auch unterschiedliche Plattformen haben. Natürlich ist Google an sich mittlerweile auch ein KI-System, aber wir haben dort auch noch Systeme wie ein ChatGPT oder ein Perplexity oder ein Copilot, mit dem wir uns befassen müssen. Also die Menge der Systeme, um die wir uns kümmern müssen, die ist viel größer geworden. Es geht nicht mehr nur um die eine Suchmaschine, Google, sondern um ganz viele verschiedene Systeme. Und da müssen wir uns einen Plan machen und überlegen, wo wollen wir gefunden werden, welche Systeme sind relevant für uns, gibt es vielleicht irgendwelche Hürden, die dem im Weg stehen können, die wir erst beseitigen müssen. Wir müssen uns Gedanken dazu machen, welche Ziele wir verfolgen wollen und wie wir diese Zielerreichung dann auch messen. Also mit welchen Tools, welche KPIs für uns relevant sind und so weiter.
Du hast jetzt schon verschiedene LLMs erwähnt. Ist dann auch nochmal für jede LLM die Strategie unterschiedlich? Oder kann man schon sagen, eigentlich arbeiten die alle schon irgendwie ähnlich und wenn man das Thema GEO angeht, dann hilft das für alle Modelle?
Ja, es gibt LLMs, die sind ähnlicher und dann welche, die sind schon verschiedener zueinander. Und es gibt, also wir würden immer unterschiedliche Systeme oder KI-Systeme kategorisieren. Es gibt einmal die reinen Sprachmodelle, ja, und dann gibt es die Chatbots, die auch die Sprachmodelle nutzen, um Ergebnisse zu erstellen. Und dann gibt es die Suchmaschinen, die Sprachmodelle nutzen, um Ergebnisse oder Antworten zusammenzufassen. Und das wäre so der grobe Überblick von den Kategorien.
Gibt es so, unabhängig davon, wie sehr ich jetzt irgendwie eine Strategie habe, gibt es so 3 Sachen, die man auf jeden Fall mal machen oder prüfen sollte, wo du sagst, das ist nie verkehrt und ist erstmal so eine ganz Grundlage, damit man überhaupt irgendwie jemals eine Mention oder eine Citation bekommt?
Also ich würde empfehlen, einfach erstmal zu fragen, die Systeme, wie sie denn meine Marke überhaupt wahrnehmen. Das wäre für mich der erste Schritt. Zu fragen, was weißt du über mich, welche Quellen sind dir über mich bekannt, in welchem Kontext und dann eben abzuleiten, in welchem Kontext über mich gesprochen wird, auch welche Quellen für die Antwortgenerierung zu Rate gezogen werden. Das wäre für mich immer ein guter Start, wenn man sich erstmal so sanft an dieses Thema rantasten möchte.
Aus den alten Google-Zeiten weiß ich noch, dass man auch immer gerne Links gekauft hat. Also man konnte irgendwie entweder tolles SEO auf der eigenen Seite machen, das kostet aber Ressourcen und Entwickler und Grafiker und Texter und manche haben keine Lust, das zu machen. Oder teilweise konnte man auch einfach sagen, ich kaufe mir einfach ein paar Links und Google findet Links gut und wenn Google sieht, dass ich immer mehr gute Links bekomme, dann ranke ich irgendwie auch immer besser. Worauf achten dann die Modelle? Was sind bei denen so irgendwie Sachen, die ich auf meiner eigenen Seite machen muss oder was sind Sachen, die ich Offsite außerhalb meiner Domain oder meiner eigenen Seite anrichten kann?
Genau, also wir unterscheiden zwischen Onsite und Offsite. Onsite auf der eigenen Webseite, da geht es, wie vorhin schon kurz erwähnt, darum, dass wir die Technik oder die technische Infrastruktur der Webseite so gestalten müssen, dass KI-Systeme, KI-Bots die Seite crawlen können, dass sie wissen können, welche Inhalte sie als Quelle oder als für die Generierung der Antwort zu Rate ziehen können. Dazu muss die Seite schnell sein, zum Beispiel gut strukturiert. Wir müssen das HTML aufgeräumt haben, verschiedene strukturierte Daten nutzen. Das ist das eine. Das andere wäre dann, wie wir den Text schreiben. Also da geht es nicht nur um den reinen Text-Content, den wir inhaltlich optimieren müssen, indem wir dort zum Beispiel bestimmte Queries verwenden oder die Struktur der Texte oder die Texte gut strukturieren. Da ist das Stichwort Chunks, also dass wir in Datenblöcken denken und nicht mehr als ein Text in der Gesamteinheit, sondern wir müssen für die KI-Systeme den Text selektieren in verschiedene Bereiche, eben diese Chunks. Das wäre ein Beispiel. Und dann Offsite, was du gerade angedeutet hast, ist auch ein großes Thema im Geo-Bereich. Da geht es nicht mehr darum, dass wir Backlinks kaufen müssen, sondern der Bereich ist viel größer geworden im Vergleich zu SEO, was eigentlich super spannend ist. Denn jetzt geht es ja nur noch darum, erwähnt zu werden und nicht mehr einen Backlink zu bekommen. Und ein Backlink ist natürlich für SEO weiterhin relevant und das ist auch nett, wenn der auch entsteht. Aber eigentlich geht es darum, auf externen Quellen über uns als Marke zu berichten, also Menschen einzusammeln. Im besten Fall natürlich in einem positiven Kontext. Ganz wichtig für SEO aber auch, dass immer unsere Markenbotschaft konsistent ist. Also, dass wir immer mit der gleichen Markenbotschaft, mit der gleichen Markenstimme über uns sprechen, dass die KI-Systeme wissen, wer wir sind, wofür wollen wir stehen, warum sind wir relevant für bestimmte Themen.
Du hattest jetzt zwei Sachen erwähnt, auf die ich nochmal eingehen möchte. Das Thema Chunks und vielleicht auch Dimensions. Ich fange mal mit Chunks an. Ein lieber Kunde von mir ist ein großes Autohaus. Die haben eine Internetseite, die funktioniert soweit auch ganz gut in Google. Wie müssen die jetzt ihre Texte prüfen oder anpassen, damit die Texte in Chunks funktionieren?
Also Chunks sind erstmal Datenblöcke oder ich würde es übersetzen in Textabsätze. Ja, also wir müssen die Texte so formulieren, dass wir vorher uns definieren, welche Themenbereiche wir abdecken wollen, also das Fachtermini wäre wieder, auf welche Queries wir optimieren wollen für die KI-Systeme. Und dann müssen wir gucken, dass wir für jede Query einen einzelnen Textabschnitt erstellen. Und dieser Textabschnitt muss in sich geschlossen funktionieren. Also wir müssen in dem Abschnitt alle Fragen dazu beantworten, am besten viele Daten und Fakten, Erfahrungswerte nutzen. Das ist etwas, was sehr gerne von KI-Systemen zitiert wird, weil alles, was sie nicht selber wissen können, müssen sie zitieren. Und darum geht es dann. Und man sollte ein Text besteht dann aus mehreren Chunks. Und diese Chunks sollte man nicht nur separat dann betrachten, sondern im Idealfall auch eine schöne Überleitung noch vom einen Chunk zum anderen Chunk schaffen.
Ist das für Redakteure ein anderes Schreiben als vorher oder liegt dir das eigentlich schon im Blut, wenn sie beschreibend schreiben sollen?
Ich würde sagen, es ist nicht grundlegend neu. Also wir haben auch schon früher, wenn wir Webseitentexte geschrieben haben, in Absätzen gedacht. Wir hatten schon lange Jahre lang Zwischenüberschriften in den Texten. Ich glaube, das, was neu ist, ist wirklich in dieser Abgeschlossenheit zu denken. Und was wir früher gemacht haben, waren Texte, wo wir davon ausgegangen sind, dass bei der Bewertung im SEO zum Beispiel, für das Ranking wird der Text im Ganzen bewertet. Und das ist jetzt anders. Jetzt geht es um einzelne Blöcke aus dem Text und nicht mehr um die Gesamtheit des Textes. Das ist schon anders, aber jetzt vom Schreiben her ist es, ja, man muss die Denkweise anpassen, aber komplett neu ist es nicht.
Wenn ich auf meiner Webseite schreibe, dass ich der beste SEO-Berater Deutschlands bin, kann das schon dafür sorgen, dass ChatGPT in 6 Wochen sagt, auf die Frage, wer ist der beste SEO-Berater Deutschlands, Christoph Bursek?
Wahrscheinlich nicht erst in 6 Wochen. Also da hast du jetzt ein spannendes Thema angesprochen, mit dem ich mich gerade auch sehr intensiv beschäftige. Wozu ich auch dazu sagen muss, ich glaube, das ist noch nicht final so ausgearbeitet von den KI-Systemen, wie es mal sein wird. Also was wir aktuell sehen, ist, dass aktueller Content, also Content, der neu ist oder zumindest ein neues Veröffentlichungsdatum hat, dass der sehr, sehr schnell zitiert wird. Ein Beispiel, wir machen für einen Kunden, machen wir eben die genannten Offsite-Optimierungen oder Off-Page-Optimierungen. Wir erstellen also Texte auf externen Webseiten und die, wenn sie von den KI-Systemen zitiert werden, dann ist das häufig innerhalb des nächsten Tages oder maximal innerhalb von 2 Tagen. Also das Ergebnis der Maßnahme sieht man sehr schnell. Das ist wieder komplett anders, als wir es aus dem SEO kennen, wo wir gelernt haben, wir müssen Zeit haben. Der Inhalt, den wir erschaffen, der muss sich erst Vertrauen aufbauen. Komplett anders. Von daher würde ich jetzt erstmal sagen, wenn du morgen eine Webseite live stellst, die neu ist und von den KI-Systemen als neu erkannt wird, kann es sein, dass du am Tag danach sofort zitiert wirst zu den entsprechenden Prompts. Aber, und das ist jetzt der große Knackpunkt, wo ich selber noch keine Antwort drauf habe, ich weiß nicht, wie lange du dort zitiert wirst. Weil das, was wir auch sehen, ist, jetzt bei den Kundenbeispielen, die Zeit oder die Citations nehmen mit einer Zeit wieder ab. Also neuer Content schafft es relativ schnell, viele Citations zu generieren, aber nach 3 bis 4 Wochen fällt das sehr stark wieder ab. Das wäre also jetzt die Maßnahme, vermutlich aktuell, wäre, wir müssen Content regelmäßig aktuell halten oder sogar neuen Content erstellen.
Das hört sich ja nach einem Geschäftsmodell an, das ist wie gemacht für Agenturen. Wenn man weiß, das, was wir live bringen, eigentlich müsste man nach 6-8 Wochen schon wieder über ein Update nachdenken. Das ist ja verrückt. Aber Google hatte ja auch mal so eine Zeit, dass sie gesagt haben, wir finden, dass zu manchen Themen frischer Content, auch wenn er vielleicht weniger verlinkt ist, einen Vorteil hat gegenüber Content, der schon irgendwie 2 Jahre alt ist. Insofern, es hört sich alles so ein bisschen an wie das, was bei SEO vor 10 Jahren war, mit einem neuen Twist in 2026.
Ja, also ich finde ja auch für Themen, die eine, wo der Zeitbezug eine Relevanz hat, also wo es relevant ist, dass immer die neuesten Artikel, die neuesten Inhalte zitiert werden oder ranken in den Suchmaschinen jetzt, es ist ja auch legitim, dass dann neue Artikel bevorzugt werden. Ich glaube, die KI-Systeme sind aber dementsprechend noch nicht angepasst und bewerten das jetzt erstmal alles gleich. Aber natürlich muss man sich fragen, wie sieht's denn aus mit Inhalten, wo sich einfach nicht viel ändert, ja? In der Forschung oder im Recht zum Beispiel. Da gibt's einfach nicht jede Woche neue Erkenntnisse, aber es wäre ja nicht für die Nutzenden nicht ideal, wenn ein Content, der schon lange Jahre existiert und auch inhaltlich richtig ist, also und auch viel Autorität hat, also von einer Quelle kommt, die viel Autorität hat, dass die nicht zitiert wird, weil auf einer anderen Quelle ein neuer Artikel dazu erscheint, der aber vielleicht von der Qualität und der Autorität nicht gleichwertig ist.
Von der SEO-Zeit war es ja immer so, wenn einer sagt, willst du einen Link von von Spiegel.de haben, das war so das Beste, was man sich irgendwie gewünscht hat. Wie ist das jetzt beim Geo, wenn ich sage, Magdalena, du kriegst einen Artikel auf dem Spiegel von mir oder 3 Artikel auf deutlich kleineren Nachrichtenportalen, auf 3 unterschiedlichen anderen Nachrichtenportalen. Da hätte man früher häufig gesagt, nee, ich will unbedingt den einen Spiegellink. Ist das dann jetzt immer noch so oder sagst du, na, dieser Authority Plus, wie bei den Links, das ist bei den Erwähnungen gar nicht mehr so groß?
Ja, da müssen wir differenzieren, in welchem KI-System ich denn Erfolg haben möchte. Wenn es um die Google-KI-Systeme geht, also in den AI-Overviews oder KI-Modus, würde ich einen Spiegel-Link bevorzugen. Weil wir ja wissen, dass dort auch die SEO-Rankings Vorteil oder berücksichtigt werden, ob eine Quelle zitiert wird oder genau, ob eine Quelle zitiert wird.
Ah.
Und das ist aber bei ChatGPT, Perplexity anders. Oder da hat es noch eine andere Relevanz. Und pauschal kann ich es dir deshalb nicht beantworten. Ich würde sagen, um welche KI-Systeme geht es dir? Und dann müsste man entscheiden, geht es eher um Qualität, um Erfolg zu bekommen, oder geht es eher um Masse? Und ich glaube, nach meinem Gefühl, gibt es aktuell beides.
Interessant. Das finde ich nochmal spannend, dass Google da durch seinen ganzen PageRank und Verlinkungsgrafen und Informationen, die sie so haben, da teilweise auch nochmal andere Bewertung reingeben können für die Erwähnung, die sie vielleicht zu einem Unternehmen finden. Das finde ich gut. Kriegt man schon mit, dass es regelmäßige Updates gibt und danach funktionieren Dinge anders, so wie es bei Google der Fall ist? Oder ist das Ganze noch alles relativ im Flow und solche großen Events, wo auf einmal am nächsten Tag alles anderes ist, sieht man dort nicht?
Doch, es gibt Updates durch die Sprachmodelle. Also jedes Mal, wenn ein neues Sprachmodell auf den Markt kommt, ändern sich die Regeln und ja, das, was funktioniert und was nicht funktioniert, ändert sich. Das werdet ihr ja im Privatgebrauch, wenn ihr auf ein neues Sprachmodell switcht, wahrscheinlich auch merken, dass dort Sachen einfach anders funktionieren. Und genau das haben wir ja auch im Geo, dass bei jedem Sprachmodell wir uns wieder neu drauf einlassen müssen, was jetzt hier eben besser funktioniert. Und die Trainingsdaten sind natürlich auch andere.
Nur habe ich es vielleicht irgendwie geschafft durch eine gute Webseite und indem andere Webseiten auch irgendwie gut über mich sprechen, dass ich einen Menschen bekomme, dass also, wenn jemand fragt, welche SEOs sind nicht komplett daneben, dass dann doch nochmal irgendwie Christoph Bursek vorgeschlagen wird. Was habe ich dann davon? Was passiert dann danach, wenn die Nutzer gelesen haben, dass sie vielleicht Online-Marketing-Beratung bei mir einkaufen können?
Ja, also wenn es um eine reine Menschen geht, dann bekommst du ja keine Verlinkung. Das heißt, je nachdem, in welchem System sich die Person befindet, kann sie von dort aus nicht auf deine Webseite klicken oder sich irgendwie weiter navigieren. Also streng genommen hast du messbar erstmal nichts davon. Theoretisch eine Brand Awareness oder die Reichweite wird gesteigert, aber das ist ja etwas, wo wir wissen aus dem Marketing, dass es sehr, sehr schwierig ist zu messen. Von daher, und das ist auch eben der Knackpunkt generell bei Geo, dass es einfach schwierig ist, das zu messen, die Ergebnisse zu messen. Es ist eben ein Branding-Kanal, ein Kanal, um die eigene Reichweite zu stärken. Und es ist kein Performance-Marketing-Kanal.
Ist das eine gute Aussicht für den Kanal oder hoffst du, dass sich das nochmal ändert?
Also ich persönlich hoffe, dass sich das ändern wird. Wir haben jetzt mit Bing tatsächlich das erste Unternehmen, was uns zumindest neben Google, weil die Google-Systeme natürlich in Google selber eingebunden sind, auf der Plattform, aber mit Bing haben wir jetzt für Copilot das erste Unternehmen, was uns ein bisschen erahnen lässt, dass auch eine Erfolgsmessung im Sinne von dem, was wir aus dem Performance-Marketing kennen, möglich sein kann. Also wir bekommen jetzt die ersten Daten in den Webmaster-Tools von Bing, auch wenn die erstmal noch recht überschaubar sind und noch nicht ganz sortiert, aber immerhin kriegen wir schon mal was. Und ich persönlich habe die Hoffnung, dass wir irgendwann auch besser die Ergebnisse messen können, weil in meiner Wahrnehmung ist Geo ja aktuell im Performance-Marketing angesiedelt. Es gibt natürlich auch PR oder im Bereich PR, die sich um dieses Thema kümmern oder Communications. Alles, was ich wahrnehme oder wie wir auch mit unseren Kunden arbeiten, ist es im Performance-Marketing angesiedelt. Und es ist schwierig, wenn ein Kanal eben nicht messbar ist, wenn das einfach gewohnt ist, dass man sieht, wenn man welche Maßnahmen macht, welcher Output auch dabei rauskommt. Und das ist schon kommunikativ eine Hürde auf jeden Fall.
Ich höre immer wieder zwei Begriffe, wo ich hoffe, dass du die mir besser erklären kannst. Was ist ein Fanout und was bedeutet ein Grounding oder eine Grounding-Page?
Oh ja, sehr interessante Fragen. Okay, wir fangen mit dem Grounding an. Grounding ist der Prozess, wenn ein KI-System eine Websuche triggert. Also ich habe vorhin ganz am Anfang ja schon erklärt, dass es so verschiedene Kategorien gibt. Und es gibt eben eine Kategorie von KI-Systemen, die entweder die Antworten basierend auf den Trainingsdaten erstellt oder optional auch noch eine Websuche mit einbeziehen kann. Also wenn es funktioniert ungefähr so, der Nutzende gibt einen Prompt ein in ein KI-System. Das KI-System entscheidet dann, kann ich basierend auf meinen Trainingsdaten, mit denen ich also trainiert wurde, das Wissen, das ich habe, kann ich eine gute Antwort erstellen. Wenn das System entscheidet, ich kann eine gute Antwort generieren, dann wird ausschließlich auf den Trainingsdaten die Antwort eben erstellt. Und dann haben wir aber auch, wenn wir wieder von Mentions und Citations sprechen, nur die Möglichkeit, Mentions zu bekommen, Erwähnungen. Also in den KI-Antworten, die nur aus den Trainingsdaten kommen, gibt es keine Quellverweise. Anders ist es jetzt, wenn das KI-System sagt, ich weiß gar nicht genug, um hier eine gute Antwort drauf zu geben, dann wird dieser Grounding-Prozess getriggert. Das heißt also, das KI-System greift dann auf Suchmaschinenindexe zu oder Indizes zu und guckt sich an, was dort so rankt, also welche Ergebnisse dort kommen zu bestimmten Queries. Das ist jetzt der Verweis zu den Query-Fanout, wo wir gleich noch zukommen. Und schaut sich eben an, was rankt dort, bezieht diese Inhalte, die es gefunden hat, mit in die Antwortgenerierung ein. Und dann haben wir als Output sowohl Mentions als auch Citations. Also einige von den Quellen, die durchsucht wurden im Grounding-Prozess, werden dann als Quelle zitiert. Nicht alle, aber einige davon. Genau, also das ist grob gesagt der Grounding-Prozess, vereinfacht gesagt. Und der Query-Fanout ist ein ähnlicher Prozess, der greift dann, wenn das AI-System den Prompt verarbeitet. Also Prompt kommt als Input in das AI-System. Das AI-System hat also eine Frage und durchsucht jetzt zum Beispiel die Trainingsdaten oder das Web nicht basierend auf dieser einen Frage, sondern gliedert diese Frage in unterschiedliche Subqueries auf. Das können unterschiedlich viele sein. Es gibt auch Tools, wo man das beobachten kann, was genau für Queries das sind. Und basierend auf dieser Query durchsucht es dann zum Beispiel das Web oder die Trainingsdaten und erstellt dadurch die Antworten. Und diese Queries, die dort in dem Query-Fanout-Prozess entstehen, sind zum Beispiel für die Content-Erstellung recht relevant, weil es sinnvoll wäre, wenn wir jetzt in unseren Textabschnitten, also in unseren Chunks, auf einzelne Queries eingehen würden, weil das eben die Inhalte sind, die die KI-Systeme dann durchsuchen, wenn sie eine Antwort generieren wollen.
Das heißt, ihr versucht schon genau zu gucken, in welche Fanouts unterteilt ein AI-System mein Prompt. Und jetzt versuche ich dann, wenn da zum Beispiel 10 Queries rauskommen in diesem Fanout, dann versuche ich dementsprechend genau diese 10 auch irgendwie unterzubringen oder zu beantworten in dem Content, den ich erstelle.
Genau so, ja.
Was habt ihr an eurer eigenen Webseite, an der Klaneo-Homepage geändert, seitdem es Geo gibt?
Also da muss ich ehrlich sagen, unsere eigene Webseite ist nicht immer das beste Beispiel. Wir sind auch im SEO übrigens nicht, also wir optimieren unsere eigene Webseite nicht ideal. Also es gibt viele Sachen, die man natürlich noch machen kann. Was wir zum Beispiel gemacht haben, sind so Sachen wie Tools einbinden, mit denen man sich unsere Blogbeiträge zum Beispiel mit KI zusammenfassen lassen kann. Ist jetzt eher für den Nutzer, aber wir vermuten, dass die AI-Systeme eben dadurch auch bestimmte User-Signals bekommen könnten. Aber nur eine Prognose, wissen wir nicht, ist nicht bestätigt. Mhm. Ja, wir gucken natürlich auch auf Queries, wir gucken darauf, dass unsere Texte strukturiert sind. Ich glaube aber, dass man, wenn man jetzt bei uns genauer hinschaut, auch noch Optimierungspotenzial finden kann, wie wahrscheinlich auf jeder anderen Webseite auch. Irgendwas zu tun und zu verbessern gibt es ja eigentlich immer.
Hast du irgendein Beispiel, Kategorie oder eine Beispielindustrie, für die ihr mal gearbeitet habt, wo du sagen kannst, hier in diesen drei Schritten, so geht man bei einer Generative Engine Optimierung vor?
Du meinst eine, wo man das auch von außen nachvollziehen kann, was wir gemacht haben?
Ja, dass wir einfach sagen, ach Christoph, wir haben gerade einen Möbelhändler gehabt und im ersten Treffen haben wir gesagt, wir überlegen uns 20 Prompts. Im zweiten Treffen haben wir dann geguckt, welche Fanouts, dass ich einfach mal weiß, wieso das systematische Vorgehen dahinter ist, dem Stück für Stück Herr zu werden.
Ja, also wir haben unterschiedliches Vorgehen je Kunde. Also es gibt tatsächlich keine Standards aktuell, weil jeder Kunde auch mit einem unterschiedlichen Problem oder unterschiedlichen Herausforderungen auf uns zukommt. Aber so der normale Weg, den ich jetzt auch mit einem Kunden begleite, ist, dass wir uns als erstes anschauen, gibt es irgendwelche Hürden, zum Beispiel technische Hürden. Wenn wir entscheiden, dass unsere Inhalte in KI-Systemen zitiert werden sollen, müssen wir ja auch sicherstellen, dass das möglich ist. Und ein Beispiel von unserer Webseite, wo wir gerade da waren, wir hatten am Anfang das Problem, dass wir eben nicht bei ChatGPT zitiert werden konnten, weil sich in den unteren Bereichen von unserem SSL-Zertifikat irgendwo eine Einstellung befand, dass diese AI-Bots ausgeschlossen wurden.
Ach, spannend.
Hat ein bisschen gedauert, bis wir es gefunden haben, aber da gibt es tatsächlich wirklich an vielerlei Stelle Hürden, die man einfach ausfindig machen muss, die man natürlich auch andersrum nutzen kann, wenn man eben nicht zitiert werden will, die dann auch dementsprechend konfigurieren kann. Aber ja, als erstes waren wir tatsächlich oft damit beschäftigt zu gucken, ob es irgendwelche technischen Hürden gibt. Und dann geht es darum, Prompts zu definieren. Ganz speziell, oder wenn wir uns mit Prompts beschäftigen, müssen wir auch immer wieder Zielgruppen im Blick haben, Personas im Blick haben, weil wir haben ja im Geo keine Tools wie den Google Keyword Planner, wo wir wissen, x Personen geben genau diesen Prompt ein, also ist das ein attraktiver Prompt für uns, weil es ein hohes Suchvolumina hat. Wir haben kein Suchvolumen, das heißt, wir müssen ja andersrum überlegen, welche Prompts könnte unsere potenzielle Zielgruppe eingeben oder unsere Personas, die müssen wir definieren, dann müssen wir daraus wieder die Queries uns erstellen, Prompts aber auch noch anreichern mit zum Beispiel anderen Varianten oder im Zeitbezug, was auch immer, eben ein sehr großes Promptset erstellen, als Basis für dann die Content-Erstellung und als Basis für die Erfolgsmessung, die dann kommt. Genau, und wenn wir dann ganz viele Prompts haben, muss man natürlich priorisieren, weil alles kann man nicht auf einmal machen. Auch das ist eine Schwierigkeit, diese Priorisierung, wenn wir keine Suchvolumina haben, durch die wir dann einen potenziellen Umsatz errechnen können, den wir dadurch generieren können. Auch schwierig. Da kann man aber zum Beispiel auch SEO-Daten gut mit dazu nehmen. Also man kann relativ gut ein Mapping zwischen SEO-Keywords und Prompts für Geo machen und dadurch erahnen, wie das Potenzial dann für bestimmte Prompts ist. Und nach der Content-Erstellung kommt dann sehr häufig alles, was im Off-Page-Bereich liegt. Also da gibt es verschiedene Maßnahmen, die wir umsetzen. Digital PR ist eine Maßnahme, die haben wir auch schon lange Zeit vor Geo umgesetzt, weil sie eben, ich sag mal, eine hybride Maßnahme für SEO als auch für Geo ist. Menschen-Outreach, Community-Management, eben alles, was so außerhalb der eigenen Webseite passiert. Das ist dann auch ein großer Teil, was wir machen für unsere Kunden.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich beim Geo mehr outsourcen kann als beim SEO, oder?
Ja.
Als Unternehmen.
Also ich glaube, man muss sich einfach immer darüber bewusst sein, was man intern gut abdecken kann, wofür man Ressourcen hat und wo man vielleicht einfach noch eine Lücke hat. Natürlich, man kann im SEO viel outsourcen, im Geo genauso. Die große Herausforderung sehe ich gerade, dass bei einigen Unternehmen eben gar nicht klar ist, wer für Geo zuständig ist, wer das umsetzen soll. Weil wenn es ein SEO-Team gibt, dann haben die meistens oder vielleicht nicht genug Ressourcen, um das noch mitzumachen. Das wäre dann natürlich ein guter Punkt, das outzusourcen, um sich extern dann auch Wissen einzukaufen, um dann vielleicht, wenn es sich lohnt, auch eine eigene Person dafür einzustellen. Vielleicht nicht nur für Geo speziell. Ich glaube, das ist nicht die richtige Strategie, jetzt nur einen Geo-Experten einzukaufen oder sich einzustellen, aber zumindest eine Person, die den Hauptfokus darauf hat.
Das ist nochmal ein guter Hinweis. Ich meinte eher, beim Geo kann ich einen größeren Erfolg erreichen, auch außerhalb meiner Webseite. Also beim SEO will ich ja mit meiner Webseite ranken. Das heißt, ich muss den Content haben, der Content muss gut dargestellt werden. Also da muss wahnsinnig viel auf der Webseite technisch geändert werden. Und wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, was nicht immer der Fall ist, was du mir erzählt hast, dann hört es sich an, als könnte ich beim Geo auch wahnsinnig viel hebeln, ohne auf meiner Webseite irgendetwas geändert zu haben.
Ja, das ist tatsächlich gerade so. Man kann auch Geo machen ohne eine Webseite. Haben wir auch schon getestet. Das ist aber auch eine Momentaufnahme. Ja. Also momentan ist es möglich, ohne Webseite nur mit einer Handvoll externen Quellen, also einer Handvoll Magazinen, die über mich berichten, referenziert zu werden und erwähnt oder zitiert zu werden. Aber dann eben nicht mit meiner eigenen Webseite, weil die existiert ja nicht. Dann werden halt die Artikel zitiert, wo ich erwähnt werde. Das ist möglich, ja. Und dann kommen wir aber wieder zu dem Punkt, wie lang nachhaltig ist das? Und das, da wählen uns, glaube ich, einfach die Erfahrungswerte.
Was sind die wichtigsten Webseiten, auf denen ich eigentlich erwähnt werden möchte, um zu wissen, dass es einen positiven Impact auf mein Geo hat?
Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, ob es die eine wichtige geht. Es geht um, ich glaube, es gibt nicht die eine wichtige, die höchste Autorität hat, um dort erwähnt zu werden. Es geht um eher eine Menge an Seiten, würde ich behaupten, und aber auch die Art, wie ich dort erwähnt werde. Also ich komme nochmal auf diese konsistente Markenstimme, Markenpräsenz zurück. Ich muss schauen, dass ich eine Vielzahl an externen Quellen habe, die immer Gleiches über mich berichten. Also dass ich mich immer gleich repräsentiere. Und da kann man ja auch schon mit Branchenbüchern anfangen oder mit den gelben Seiten oder mit irgendwelchen Communities. Und aktuell ist meiner Erfahrung nach, gibt es nicht die eine Quelle, die die meiste Autorität hat. Es gibt die Vermutung, dass, oder auch einige Tests, dass, wenn man auf Seiten erwähnt wird, die in den Trainingsdaten sind, dass das positiv bewertet werden kann. Wir wissen aber nicht mehr, welche Seiten in den Trainingsdaten sind. Von daher kann ich es dir nicht sagen.
Ja. Okay, aber das macht natürlich schon Sinn, weil die Trainingsdaten ja manuell vorgewichtet wurden. Da wurde gesagt, die Seite, der vertrauen wir grundsätzlich. Okay, das verstehe ich. ChatGPT ist wahrscheinlich noch ein bisschen kleiner als Google. Ich habe irgendwie heute irgendwo gelesen, wahrscheinlich kriegen die ungefähr 10% der Suchanfragen oder Anfragen, die Google so bekommt. Dann sagtest du auch noch mal, nicht jeder Prompt, den man eintippt, bringt ja überhaupt irgendwie einen Menschen. Und noch weniger bringen eigentlich einen Verweis. Und dann sind die Links auch noch gar nicht mal so im Zentrum, sondern oft reicht mir, dass ich was lese. Ich brauche gar nicht, irgendwie einen Outlink zu machen. Also schlussendlich, wenn ich mir das alles, kommen wahnsinnig wenig Klicks ja direkt aus den AI-Systemen hervor. Wie würdest du mir trotzdem schmackhaft machen, dass trotz weniger Marktanteil, weniger sichtbaren Snippets und viel weniger Outklicks, das trotzdem ein wichtiges Thema ist?
Ja, also ich glaube, wir müssen erst mal gucken, wie du richtig sagst, hat die Plattform Google natürlich immer noch mit Abstand die meisten Nutzenden. Aber Google selber ist ja auch ein AI-System. Also wenn wir davon sprechen, welches das wichtigste AI-System ist, dann ist es Google mit den AI-Overviews und dem AI-Mode. Da kommen der meiste Traffic drüber. Und wir können, daran kommen wir ja nicht mehr vorbei. Wenn die organischen Suchergebnisse immer weniger Platz haben, müssen wir ja dort auch reagieren. Und müssen wir ja gucken, wie wir auf der Plattform Google trotzdem noch sichtbar sind. Also das würde ich als ersten Gedankenanstoß mal mitgeben. Es geht ja nicht nur darum, dass wir in ChatGPT oder mit ChatGPT arbeiten, was natürlich einfach noch einen geringen Anteil hat, sondern eben auch um Google, was sich gewandelt hat. Da müssen wir einfach mitgehen mit diesem Wandel. Und dann denke ich, dass die Zeichen einfach darauf stehen, dass die AI-Systeme in Zukunft mehr an Relevanz gewinnen. Es mag vielleicht jetzt gerade noch unattraktiv klingen. Ich glaube aber, dass es relevanter wird. Die neue Generation, die jüngeren Leute werden diese AI-Systeme vermehrt nutzen. Man wird es sich nicht leisten können, wenn man in Zukunft, und damit meine ich in weiterer Zukunft, nicht erst ein, zwei Jahren, sondern in weiterer Zukunft, wenn man dort noch im Internet gefunden werden möchte, muss man sich mit diesem Thema beschäftigen. Das sehe ich auf jeden Fall. Ich glaube, man muss sich vielleicht jetzt noch nicht die große Geostrategie umsetzen. Man muss noch nicht viel investieren, aber man sollte sich zumindest mit diesem Thema, mit diesem Kanal, mit dieser Disziplin beschäftigen. Man sollte für sich klar sein, welche Potenziale es jetzt für sich hat, wer dafür im Unternehmen verantwortlich sein kann. Man sollte einfach sich einen Überblick darüber machen. Man muss ja noch nicht loslaufen, man muss ja noch nicht viel investieren, aber es zumindest auf dem Schirm behalten, weil ich persönlich bin der Meinung, dass es eher wichtiger als unwichtiger wird.
Hast du Beispiele von Unternehmen oder Marken, die fantastisches Geo machen?
Ja, leider kriegt man bisher sehr wenig mit, weil ich glaube, wenig Unternehmen haben das ganze Thema schon vollumfänglich durchgespielt. Ich sehe es bei unseren Kunden, die jetzt gerade dieses Jahr erst anfangen, nach langen, intensiven Gesprächen im letzten Jahr überhaupt Sachen umzusetzen. Uns fehlen einfach gute Use Cases, die ja auch dazu führen können, dass mehr Unternehmen Zeit und Geld in diesen Bereich investieren wollen. Ja, also das eine Unternehmen gibt es meines Wissens nach noch nicht, was exzellent ist.
In diesem ganzen Geotrend werden auch immer wieder so Tracking-Unternehmen, glaube ich, funktionieren sehr, sehr gut. Also ich hatte auch mal einen Podcast mit Peak AI, die halt messen, ich kann irgendwie Prompts hinterlegen und die werden geprüft und dann sehe ich, werde ich erwähnt oder werde ich selten erwähnt, werde ich häufig erwähnt. Ist das etwas, was viele erstmal machen, weil sie das Gefühl haben, dann habe ich erstmal einen Blick auf die Zahlen und habe das Gefühl, ich mache schon was in dem Thema, weil du hast ja auch gerade erwähnt, teilweise braucht es immer noch, ja, teilweise ist Geo gar nicht richtig verantwortet und teilweise braucht es sehr viele lange Gespräche, bis sie überhaupt loslaufen. Und mit so einem, ich messe erstmal, da habe ich schon das Gefühl, ich habe ein Reporting, ich habe Zahlen, die ich mir irgendwie regelmäßig angucken kann. Ist das so ein bisschen etwas, was du auch siehst, was da so passiert?
Ja, ich sehe das hauptsächlich bei unseren Kunden, die auch SEO machen, dass sie, es gibt ja nicht nur Peak AI als Tool, es gibt ja auch noch viele andere, wo man auch hybrid seine SEO-Performance und Geo-Performance zusammen messen kann zum Beispiel. Da wird auf jeden Fall schon drauf geschaut, ja, was ich auch gut finde, dass sich damit einfach beschäftigt wird. Das kann man auch machen, nur da sehe ich wieder das große Problem, man muss sich ja erst einmal mit dem Thema gut beschäftigt haben, um zu wissen, welche Prompts ich dort überhaupt tracke. Also die Prompt-Auswahl an sich ist ja schon etwas sehr Kompliziertes, Komplexes. Und wenn man jetzt einfach irgendwas dort misst, können die Ergebnisse ja auch ganz verfälscht sein.
Die ganzen Prompts, die diese Tools so haben, die kommen doch eigentlich, die sind synthetisch generiert. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ChatGPT die Prompts rausgibt oder Google AI die Prompts rausgibt, sondern was diese ganzen Tools an Prompt nutzen, ist wahrscheinlich irgendwie künstlich generiert, oder?
Oder manuell generiert. Also manuell erstellt, ähnlich wie wir es von den Keywordlisten kennen. Im SEO, da hat sich jemand hingesetzt und hat überlegt, was könnten Prompts sein. Es gibt Tools, die auch weitere Prompts vorschlagen. Klar, man kann da ganz viel nutzen, aber so wie ich das kenne, ist, man muss erstmal manuell einen Prompt definieren und kann dann sich weitere Prompts erstellen. Man kann natürlich auch ein KI-System fragen, welche Prompts wären relevant für mich. Das wäre die einfachste Sache.
Was ist der fieseste Black Hat Geotrick, den du so gesehen hast?
Oh, ich glaube, es wurde schon sehr viel getestet. Fies. Ja, ich glaube, dieses ganze Thema mit den Listicles ist einfach, wenn jetzt jemand eine Ranking Top 10 Liste erstellt und sich selber dann auf Position 1 stellt. Das wäre ein Listicle, worüber wir sprechen. Also ich vergleiche theoretisch unterschiedliche Plattformen oder unterschiedliche Unternehmen, unterschiedliche Produkte miteinander. Ich habe aber administrativ den Einfluss darauf, dass ich mich selber auf Position 1 setze. Das ist ein Listicle. So, und Das KI-System oder viele KI-Systeme mögen halt solche Inhalte, ne, weil es Daten oder vorgetäuschte Daten basiert ist, Fakten und so weiter gut aufbereitet. Uns war das die ganze Zeit klar, dass das ein Hack ist, der aber nicht nachhaltig funktionieren kann. Wir haben das auch getestet mit diversen Sachen natürlich, weil wir einfach sehen wollten, wie gut es funktioniert. Es funktioniert auch immer noch. Es gibt jetzt aber die ersten kritischen Stimmen von den Unternehmen, die sagen, wir fangen an, uns dann oder wir sehen, dass das eine einfache, schnelle Maßnahme ist, um die Ergebnisse zu beeinflussen und die jetzt Gegenmaßnahmen machen. Vorreiter ist da jetzt schon wieder Bing, die ihre Guidelines angepasst haben, also ihre Webmaster-Guidelines. Die haben jetzt vor kurzem tatsächlich auch den Begriff Geo das erste Mal offiziell verwendet und haben auch gesagt, hey, wenn wir merken, dass ihr hier irgendwelche Maßnahmen umsetzt, die wir als Spam oder Manipulation ansehen, dann fliegt ihr raus hier aus unseren Antworten. Und dann sind wir ja wieder an so einem Thema mit Abstrafung und so weiter. Also da wäre ich ganz vorsichtig. Es funktioniert vieles noch. Wir haben alles getestet, was damals so im SEO auch möglich war natürlich. Es sind Maschinen und bei Maschinen, die noch nicht, sage ich mal, genug Erfahrungswerte sammeln konnten und noch das Regelwerk noch relativ klein ist, kann man eben sehr viel machen.
Wenn ich dir den Wunsch erfüllen könnte, dass dieses Jahr irgendwas passiert, was die Arbeit zum Thema Geo einfach machen würde, aber du hast nur einen Wunsch frei. In welche Richtung würde der Wunsch gehen?
Ich will Daten von ChatGPT haben. Ich will sehen, wie die Nutzer, also was die Nutzer eingeben. Ich will ja, ich glaube, es ist nicht sinnvoll, auf Prompt-Ebene Infos zu bekommen, weil Prompts sind halt nicht mehr, bestehen ja nicht aus drei Wörtern, wo diese drei Wörter vielleicht tausendfach eingegeben werden, sondern einfach sehr komplexe Problembeschreibungen. Aber vielleicht gäbe es die Möglichkeit, so Themen zu kategorisieren und zu sagen, hier, zu diesem bestimmten Thema wird x-fach bei mir gesucht. Das wäre doch schon mal ein sehr, sehr schöner Input, den wir dann für unsere Strategien benötigen könnten.
Das wäre wirklich sehr schön. Das würde ich dir gerne erfüllen. Kann ich aber nicht, aber wenn ich es könnte, würde ich es machen. Vorletzte Frage. Du hast ja jetzt das Buch geschrieben. Das ist seit ein paar Tagen draußen. Wie heißt das?
Generative Engine Optimization. Optimieren für mehr Sichtbarkeit und Reichweite bei ChatGPT und Co. beim Rheinwerk Verlag.
Ich versuch mal, dass wir einen Link unten in die Shownotes reinkriegen. Ansonsten erwähnen auf jeden Fall. Das finde ich sehr gut. Würdest du wieder ein Buch schreiben? Hat es Spaß gemacht?
Also, ich würde gerne wieder ein Buch schreiben, aber vielleicht nicht in den nächsten 5 Jahren, weil es war sehr aufwendig. Ja. Es war einfach, es lag am Thema. Auf der einen Seite ist das Thema super spannend und ich liebe das. Ich liebe mich da einzuarbeiten. Aber wenn man jeden Tag wieder irgendwelche neuen Änderungen hat und sich denkt, oh, wie soll ich das jetzt wieder bewerten? Und jeder hat eine Meinung und jeder sagt was anderes und jeder hat andere Erfahrungen und dann irgendwie auf einen Konsens zu kommen, was man jetzt dort reinschreibt, was auch länger als nur 2 Wochen gültig ist. Also ja, war schon schwierig.
Ja, das glaube ich. So, letzte Frage. Lieber ein Jahr kein SEO machen oder lieber ein Jahr kein Geo machen?
Naja, wir brauchen ja SEO als Grundlage für Geo. Also würde ich lieber ein Jahr kein Geo machen, glaube ich.
Okay. Dankeschön. Jetzt habe ich, glaube ich, viele Sachen gelernt und gute Erklärungen bekommen und fand es auch schön, dass du auch auf die Herausforderungen hingewiesen hast, die in dem Thema noch bestehen und auch eingeschätzt hast, wie das Ganze auch strategisch zu sehen ist. Ich glaube, da war viel dabei. Haben wir irgendwas vergessen, über das wir hätten reden sollen?
Also gerade aktuell beschäftigt mich das vor allem mit den Webmaster-Guidelines von Bing, was super spannend ist. Da sind wir drauf eingekommen. Kann sich natürlich auch jeder mal einlesen drin. Nö, ich glaube, für heute ist alles gesagt, aber morgen kommen schon die nächsten Themen wieder auf den Schirm.
Ja, das ist der Fluch und wahrscheinlich aber auch der Vorteil, warum wir diese Branche so lieben. Ich mag es ja auch total gern, dass ich in meinem Fall überwiegend dann Google, dass es nie zu Ende ist, dass es einfach ein wahnsinnig großes System ist, das sich immer wieder ändert. Aber das einzig Stetige ist der Wechsel. Super. Liebe Magdalena, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Das war nicht nur hilfreich, sondern auch unterhaltsam und interessant. Wem das Gespräch gefallen hat, der sollte vielleicht unbedingt mal bei euch anrufen oder wenigstens mal das Buch reinschauen. Toll, dass du bei uns warst.
Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Und dir zu Hause danke, dass du eingeschaltet und reingehört hast. Liken, kommentieren, bewerten, abonnieren. Mehr will ich gar nicht von dir. Komm hervorragend durch deine Woche. Bis dahin ganz liebe digitale Grüße von
Magdalena
und von Christoph. Tschüss.
Tschüss.